Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie aus Lausanne zu einer weiteren Folge von Meilensteine der Schweizer Geschichte mit Professor Christoph Mörgli. Ein imposantes Gemäuer, um es mal so zu formulieren, erhebt sich im Hintergrund und das spielt eine Hauptrolle in dieser Sendung. Aber nicht nur, es geht nicht nur um dieses Sakral Baumonument, sondern auch um die Stadt, in der es eben steht, um Lausanne. Christoph, erkläre uns diese prächtige Kathedrale, ein rein äußerlich schon hochimposantes, eindrückliches Meisterwerk, vielleicht auch der Architektur, du weißt Bescheid.
Grüezi miteinander. Tatsächlich ist diese Kathedrale von Lausanne, man sagte später auch oft Le Temple, vor allem dann nach der Reformation, ein eindrückliches Bauwerk, ein Zeugnis der gotischen Baukunst. Aber die Kathedrale stand schon viel länger, schon ungefähr 600 nach Christus müssen wir uns hier einen Vorgängerbau vorstellen, weit und hoch erhoben über Lausanne, doch etliche Distanz vom Lac Léman entfernt, und da war bereits damals ein Bischofssitz. Also Lausanne war Bistum, darum also der Begriff Kathedrale, und diese Bischöfe waren eine Art Fürstbischöfe, sie herrschten auch über das umliegende Land, sie hatten natürlich oftmals Spannungen mit der Bürgerschaft, welche sich auch emanzipieren wollte hier in der Stadt vom Bischof und seiner Herrschaft. Es gab aber auch immer ein Machtgezerre mit den Grafen von Savoyen, war eine recht unruhige Zeit. Interessanterweise waren die Bischöfe hier in Lausanne nicht sehr stark. Das mag persönlich oder auch institutionell zusammenhängen, etwa im Vergleich zu den Bischöfen von Sitten im Wallis.
Warum ist diese Kathedrale für dich ein Meilenstein der Schweizer Geschichte? Was ist die Bedeutung dieses Bauwerks? Was hat es für Spuren hinterlassen in der Schweizer Geschichte?
Ich meine, es ist das wichtigste Bauwerk der Gotik der Westschweiz. Und die Watt war natürlich dann doch ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil der Eidgenossenschaft. Vor allem dann eben, als in dieser Kirche die Reformation einzog. Und das geschah mit der Herrschaft der Berner, welche im Jahr 1536 die Watt überrannten, nicht sehr friedlich, sondern als Kriegszug. Und diese Berner haben dann sehr, sehr rasch die katholische Geistlichkeit vertrieben und haben die Reformation eingeführt. Was wir hinter uns sehen, ist natürlich noch ein früherer Zeuge, aber nicht mehr original. Also dieses Portal musste erneuert werden in neuerer Zeit und die Figuren sind dann auch erst im 19., teilweise 20. Jahrhundert entstanden.
Du hast gesagt, die Berner seien 1536 hier einmarschiert, hätten die Watt überrannt. Wie brutal war diese Annexion, um einen Begriff zu verwenden, der ja auch in der Gegenwart die Menschen beschäftigt? Ja, wie brutal haben die Berner, die Aristokraten, diese damalige Militärmacht, das Sparta gewissermaßen der alten Eidgenossenschaft, wie sehr haben sie hier gewütet?
Es war nicht ganz eine blutige Angelegenheit. Das lag vor allem auch daran, dass die wattländische Bevölkerung keinen nennenswerten Widerstand geleistet hat. Warum wollten die Berner hierher? Natürlich lockte hier der Wein, es lockte eine wunderbare Landschaft und auch eine gute wirtschaftliche Grundlage hier am Genfersee. Es war aber auch die Stadt Genf, die ebenfalls reformiert wurde, und die Berner wollten oder gaben jedenfalls vor, diese machtpolitische Aktion aus Gründen des Zuhilfekommens gegenüber den Glaubensbrüdern begründen zu müssen. Das war dann eigentlich der Grund, weshalb die Berner Haufen unter ihrem Hauptmann Hans Franz Nägeli vorstießen. Sie haben übrigens noch sehr viel mehr erobert, als heute schweizerisch ist. Sie kamen fast um den ganzen Genfersee herum, auch ums andere Ufer, und man musste dann einiges wieder an die Savoyer abtreten.
Haben eigentlich bei diesem Feldzug auch die Zürcher noch mitgeholfen? Und welche Rolle spielte Genf? Damals ja der Calvinismus in Genf sehr stark. Calvin, die Franzosen, die Katholiken bedrängten Genf. Ich nehme an, das stand alles in einem ursächlichen Zusammenhang.
Das ist schon so. Also die Genfer waren gewissermaßen als Glaubensenklave, als Glaubensinsel inmitten einer katholischen Umgebung tatsächlich ein Stück weit gefährdet. Aber die Genfer hatten natürlich auch Grund, dann die Berner zu Hilfe zu rufen. Die Berner wiederum hatten auch andere Gründe, um diesen Feldzug, der wirklich sehr erfolgreich und verhältnismäßig unblutig verlief, zu installieren und durchzuführen. Also da waren verschiedene grundsätzliche Motive, die ineinander griffen. Jedenfalls kann man sagen, Bern hat hier keine eigentliche Schreckensherrschaft errichtet, aber es zogen dann Landvögte ein. Die Berner haben sich sehr gerne hier in die Watt wählen lassen, nicht allein wegen dem guten Wein, sondern es galt als vorzüglich, hier gut zu leben. Zuweilen haben sie die Bevölkerung auch etwas gepresst, aber in diesen Jahrhunderten der bernischen Herrschaft hat es doch die Stadtberner Aristokratie verstanden, mit den führenden Schichten der Watt zusammenzuarbeiten, die eben auch gewisse Rechte für sich behalten konnte, sodass insgesamt diese Landvogteizeit nicht nur eine unglückliche war.
Ich glaube, man kann das auch an der Tatsache ablesen, dass der bernische Binnenkolonialismus innerhalb der Eidgenossenschaft letztlich nicht als verheerend und zerstörerisch empfunden wurde, dadurch eben, dass das Wattland heute auch den 1. August feiert, das Nationalfeiertag. Und das ist ja sozusagen der 1. August, der Tag des Rütlischwurs, der Tag der Ureidgenossen, Uri, Schwyz und Unterwalden. Das sind ja nicht Romandie-Kantone gewesen. Also sozusagen, das war ja ein Importprodukt. Diese deutsch-schweizerische Eidgenossenschaft ist aber von den Wattländern aufgenommen worden und auch mit Stolz, mit patriotischem Stolz wird das heute gelebt. Auch ein Beweis vielleicht dafür, dass die Berner hier eben nicht so sehr gewütet haben, scheint keine allzu großen Narben hinterlassen zu haben, im Gegenteil.
Das kann man wohl sagen, nämlich die Franzosen wurden zwar 1798 als Befreier empfangen und Napoleon 1797, als er durchzog nach Rastatt, ebenfalls in Lausanne, festlich empfangen im Rahmen eines Banketts. Natürlich war es eine Fremdherrschaft, letztlich aber doch eine relativ gütliche. Die Berner Herren galten als verhältnismäßig aufgeklärt. Das mag auch die Tatsache belegen, dass der letzte bernische Landvogt von Büren mit einem Geleite quasi zur Grenze gezogen ist und auch sein Hausrat durchaus friedlich mit sich führen durfte.
Napoleon in Lausanne, bei diesem Stichwort wollen wir noch ganz kurz verweilen. Er hat sich ja nicht allzu oft in der Schweiz aufgehalten. Was wissen wir über diesen Marschhalt hier des Empereur?
Ja, er hat sich nicht sehr oft aufgehalten und immer nur kurz. Die Schweizer waren ihm, glaube ich, auch nicht besonders am Herzen und besonders sympathisch. Er hat sie natürlich auch gebraucht für seine Machtpolitik, für die gefüllten Staatskassen, die sich so plündern ließen, dann vor allem in Bern, weniger in Lausanne, aber natürlich auch für die Transitachsen. Lausanne ist eben an einem wichtigen Ort auch gelegen, darum auch entstanden und zu einem gewissen Wohlstand gekommen. Das war einerseits die Achse zwischen Frankreich und Italien und innereidgenössisch die Achse zwischen Genf und Bern, also durchaus an einer wichtigen Route gelegen.
Gibt es das berühmte Zitat von Napoleon: Glückliche Umstände haben mich an die Spitze des französischen Staates katapultiert, aber ich sähe mich gänzlich außerstande, die Eidgenossen zu regieren. Zurück zu Lausanne. Was hat diese Machtübernahme durch das protestantische Bern letztlich bedeutet in der Eidgenossenschaft? Dass sich da die Gewichte verschoben haben, dass das Wattland gewissermaßen zusammen mit Genf auch zu einem Außenposten der reformierten Eidgenossen werden konnte.
Bern wurde natürlich durch diese Eroberung sehr stark. Schon früher hat man den Aargau erobert und andere Gebiete. Das bernische Hoheitsgebiet ging ja bis gegen den Jura dann. Und das war wirklich ein großer Stadtstaat, der größte nördlich der Alpen und hatte auch eine gewaltige Militärmacht, wozu natürlich übrigens die Waadtländer-Truppen auch beigetragen haben. Die waren bei den Schlachten dabei, beispielsweise bei den beiden Vilmergenkriegen. Die Waadtländer galten als tüchtige Unterstützung der bernischen Truppen und haben durchaus auch ihre eigenen Offiziere gestellt.
Nicht zuletzt auch einen gewissen Henri Guisan, der dann im Zweiten Weltkrieg zum General der Schweizer Armee avancierte.
Tatsächlich, diese Kathedrale mag auch daran erinnern. Hier hat natürlich die Beerdigung von General Henri Guisan stattgefunden im April 1960, kurz vor meiner Geburt. Ich habe das also nicht mehr erlebt. Das war ein Ereignis, an dem die ganze Schweiz irgendwie teilgenommen hat.
Gibt es noch etwas zu sagen zu dieser Kathedrale? Sonst würden wir langsam zu den Balustraden wechseln, um auch etwas über die Stadt Lausanne zu sprechen.
Das würde ich auch vorschlagen. Die Kathedrale ist natürlich vielfach erneuert worden. Sie ist aus Sandstein und sie macht immer wieder Probleme, weil sie eben von Zeit zu Zeit zerfällt und dann mit sehr, sehr großer Aufwendung restauriert werden muss. Auch im Moment sind umfangreiche Restaurierungsarbeiten im Gang. Da wird man nie fertig.
Christoph, darf ich dich bitten, unsere Tasche noch mitzunehmen? Wir verlagern uns, meine Damen und Herren, hier an die äußere Balustrade. Da sehen wir etwas die Stadt Lausanne und vor allem auch den wunderschönen Lac Léman im Hintergrund. Ja, Christoph, willst du hier zur rechten Aufstellung nehmen? Genau, vielen Dank. Ja, also wir sehen hier, meine Damen und Herren, ich hebe es mal an. Wir sehen hier im Hintergrund den Lac Léman, wir sehen die Dächer von Lausanne. Ja, schweifen wir zu diesem Thema, die Stadt.
Die Stadt Lausanne, eine alte Stadt, lange Zeit ein paar tausend Einwohner noch, 1798 knapp 10.000 vielleicht, auch mit den Außenquartieren. Viele Stadt Lausanne hatten natürlich auch ihre Güter außerhalb auf der Landschaft. Man hat sich vor allem von Leinwand, von Baumwolle, auch Seidenspinnerei, Seidentextilienindustrie ernährt, neben dem Gewerbe, das hier ansässig war. Lausanne ist dann wichtig geworden als Hauptort des neu gegründeten Kantons Waadt 1803. Da wird Lausanne wirklich zur Metropole dieser Waadt und ist entsprechend auch aufgewertet worden durch sehr viele Bauten natürlich und dann auch verkehrsmäßig angebunden, damit man also Lausanne nicht einfach umfahren konnte.
Welche Rolle spielten die Lausanner im Sonderbundskrieg von 1847 bei der Gründung der modernen Schweiz?
Die Waadt ist in jener Zeit liberal, radikal. Sie gilt sogar als besonders zentralistisch und wirklich draufgängerisch. Man ist natürlich gegen den Sonderbund, man ist gegen diese Verbindung der konservativ gebliebenen katholischen Kantone und hat mitgeholfen, auf Seiten der eidgenössischen Truppen diesen Sonderbundskrieg zu gewinnen und eben den Sonderbund niederzuschlagen. Es waren dann auch immer eigentlich pausenlos Waadtländer vertreten im Schweizerischen Bundesrat, als dann der Bundesstaat 1848 gegründet wurde. Und es waren in der Regel lange Zeit Freisinnige, die in dieser Regierung saßen.
Was ist die Bedeutung von Lausanne in der Romandie, vor allem auch vis-à-vis von Genf? Was ist da vielleicht auch das Verhältnis dieser beiden Städte?
Das Verhältnis ist zuweilen etwas angespannt. Man nimmt sich natürlich auch gegenseitig etwas auf die Schippe. Es sind zwei große Metropolen, zwei wichtige Metropolen hier in der Waadt. Aber Lausanne ist natürlich ebenfalls ein Stück weit international ausgerichtet, nicht ganz so stark wie das sehr, sehr internationale Genf, denn die Waadt hat auch ein agrarisches Hinterland. Die Waadt hat wunderschöne Rebberge natürlich, neben der Hochtechnologie, die sich inzwischen hier angesiedelt hat. Und die Waadt ist natürlich mittlerweile Sitz von sehr, sehr wichtigen Institutionen.
Wie zum Beispiel dem Komitee vom Internationalen Olympischen, das Internationale Olympische Komitee ist hier zum Beispiel. Welche weiteren noch?
Ja, es Olympische City nennt sich natürlich Lausanne. Hier ist auch der Sitz des Internationalen Olympischen Komitees und seit einigen Jahren auch ein sehr schönes Olympiamuseum, ein Museum der Olympiade. Dann ist Lausanne Sitz der französischsprachigen ETH seit langem, also eine führende, weltweit führende technische Hochschule, ein Annex, der zweite Teil dieser sehr, sehr bekannten ETH. Auch das ist ganz, ganz wichtig für die heutige Zeit. Und ich glaube, Lausanne hat wirklich einen großen Aufschwung genommen, ist heute die viertgrößte Stadt der Schweiz hinter Zürich, Bern und Basel.
Was charakterisiert die Lausanner, die Waadtländer? Was sagt man ihnen nach? Was ist die Mentalität dieses Kantons und dieser Stadt?
Die Waadtländer gelten besonders dann, wenn sie vom Land kommen, als etwas bedächtig. Sie haben auch ihren ganz eigenen Dialekt, dieses Patois, das man sofort versteht, sogar, ich glaube, bei General Guisan einen gewissen Einschlag zu hören. Er kam ja auch aus Avanches, er ist auch ein Landwattländer, war nicht von Anfang an hier in Lausanne am See ansässig. Aber die Lausanner sind da natürlich schneller, sie gelten auch als offener. Und Lausanne hat heute aber natürlich mit den üblichen Problemen von relativen Großstädten in Anführungszeichen zu kämpfen. Eine doch riesige Immigration, vor allem aus Afrika und aus nordafrikanischen Staaten.
Welche Rolle spielt Lausanne wirtschaftlich und politisch heute in der Eidgenossenschaft?
Lausanne hat sich schon sehr, sehr gemausert in den letzten Jahren wirtschaftlich. Es ging einige Zeit nicht so wahnsinnig gut überhaupt in der Romandie. Da war natürlich auch die Uhrenkrise und ähnliche Erschütterungen. Aber mittlerweile haben sich hier sehr, sehr gute Firmen angesiedelt und nicht zu vergessen sehr, sehr gute Steuerzahler, denn die Wohnlagen sind natürlich am Lac Léman oder in den Rebbergen oder darüber ganz prachtvoll. Und da sind auch sehr viele inländische und ausländische Personen bereit, auch entsprechend zu zahlen.
Christoph, wir sind am Ende unserer Sendung angelangt. Die Sendezeit ist um. Gibt es noch eine letzte Bemerkung? Sonst würde ich uns zum Abschied schon ins Bild rücken. Gibt es noch einen Punkt, den du erwähnen möchtest?
Nein, ich glaube, das sind die wesentlichen Punkte. Man könnte natürlich noch stundenlang über Lausanne philosophieren und die Lausanner wissen noch sehr, sehr viel mehr, zum Beispiel über das Gesundheitswesen. Selbstverständlich ist auch dieser große Spital, das Universitätsspital von Lausanne, wichtig. Gegründet doch schon vor vielen, vielen Jahrhunderten und sich dann entwickeln zu einem wirklichen Großgebilde dieses Schiffs und dann auch die Universität Lausanne, anschließend an eine alte, mittelalterliche Akademie, die dann neu gegründet wurde, 1898.
Mir ist doch noch eine Frage eingefallen. Kannst du dich noch erinnern oder hast du präsent ein paar bedeutende Lausanner, die in der Schweizer Geschichte Spuren hinterlassen haben? Das ist jetzt also eine improvisierte Frage. Wir haben das ja nie abgesprochen. Ich staune immer wieder, was du da an auch jetzt eben unvorbereiteten Antworten hast. Aber hier gleich die Frage, gibt's, was sind berühmte Lausanner eigentlich in der Schweiz? Fällt uns jemand ein oder haben wir gar keinen Namen parat?
Lausanner und Waadtländer sind vielleicht etwas schwierig klinisch zu unterscheiden. Es gibt natürlich sehr grosse Köche beispielsweise, gastronomische Spitzen, Athleten gewissermaßen. Mir kommen natürlich auch die Politiker in Sinn, sehr markante Stadtpräsidenten hier in Lausanne, die es dann später zu Bundesräten gebracht haben. Zum Beispiel Herr de la Mura war so eine Figur oder zuvor Monsieur Chevala. Ab 1990 war dann Yvette Jacqui, eine erste Sozialdemokratin, hier an der Regierung. Und die zuverlässig liberal-freisinnige Mehrheit ist gefallen dann irgendwann. Heute wird Lausanne ebenfalls von links regiert. Und dann natürlich die eminente Gestalt von General Henri Guisan, der zumindest hier in unmittelbarer Nähe von Lausanne gelebt hat am Schluss. Seine Villa hat im See, die heute ein Museum für ihn ist.
Christoph, ganz herzlichen Dank für diese Ausführungen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das war's hier aus Lausanne, wunderschön. Und ein ganz spezielles Flair, hügeliger als Genf und insofern auch wieder mit einer ganz eigenen Charakteristik. Wir verabschieden uns hier mit einem letzten Blick über die Dächer, nicht von Nizza, sondern die Dächer von Lausanne. Machen Sie es gut, bis bald. Merci für die Aufmerksamkeit.